Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Folge 58 vom Counterclockwise Podcast. Liebe Gemeinde, ich habe heute das große Vergnügen und die Ehre, euch ein Celebrity, ein Unikat vorzustellen. Ich spreche nämlich heute mit jemandem, der den heiß begehrten Saft in sich trägt. Hallo David.
Hallo Daniel. So heiß begehrt ist er jetzt auch nicht mehr und streng genommen darfst du ihn jetzt auch mittlerweile nicht mehr verimpfen wegen Thrombose oder so.
Ja.
Im Hirn. Thrombose im Hirn. Das ist nämlich auch so eine Sache, die Leute irgendwie, also es werden jetzt momentan so ein bisschen Gleichsetzungen gezogen, so mit zum Beispiel der Antibabypille, die halt ein viel größeres Problem damit hat, dass Thrombosen entstehen können. Das sind allerdings Beinthrombosen. Wir reden jetzt hier von mir ist der genaue Name entfallen, aber auf jeden Fall welche, die im Hirn entstehen und dadurch natürlich, klar, alle Thrombosen sind schlimm und können auch letztlich tödlich sein, aber dementsprechend, wenn diese unerkannt bleiben, sind sie natürlich umso fataler.
Im Hirn klingt auch spontan einfach nochmal eine Nummer ungeiler als im Bein. Das, ja. Das ist auch für den Laien verständlich, dass das eventuell gefährlicher sein könnte.
Ich meine, Thrombosen sind generell scheiße. Weißt du, welche Personengruppe vor allen Dingen von Thrombosen betroffen ist? So,
Frauen.
Covid-technisch. Ja, gut, ich meine es jetzt Covid-technisch, denn das sind Kinder. Denn in einer Studie wurden 50 Kinder, die mit Covid-19 infiziert waren, untersucht und sie hatten allesamt, sie waren allesamt anfälliger für Thrombosen. Also 50 von 50 Kindern hatten leichte Blutungen oder Blutverklumpungen schon in sich vorhanden. Das heißt, das waren die Langfolgen von Covid-19, die sie haben.
Holy shit, bei Kindern. Und das ist ja eigentlich
bei
was.
Bei Kindern.
Eigentlich was, was man eher mit älteren Menschen assoziiert, ne?
Oh ja. Aber ich meine, gut, die Sachen, die jetzt scheinbar durch AstraZeneca, das ist ja noch nicht, das steht ja noch nicht fest, aber es wird zumindest schon von einer leichten Kausalität gesprochen. Die damit in der Verbindung steht, das waren halt auch Menschen ohne Vorerkrankungen und Leute, die halt generell nicht so mit Thrombosen in Verbindung gebracht wurden. Ich meine, die zwei Norwegerinnen, die ich glaube auch Pflegepersonal waren oder zumindest im Krankenhauswesen gearbeitet haben, die verstorben sind, waren auch nur zwischen 24 und 48 Jahren alt, was halt auch noch, also ja, was halt ziemlich krass ist. Aber im Endeffekt natürlich muss man darüber reden. Ich habe keine Angst. Also wir reden hier von einer Chance von 1 zu, ich glaube, wo waren es, 250 oder 450.000? Ich meine 250.000.
Also 7 zu 1 Million. Also ja, fast 2 zu 250.000, aber immer noch wenig.
Ja, ich meine, wenn man das jetzt auf alle Geimpften bezieht, ne? Also ich meine, wir haben, es gibt ja auch Großbritannien als, ich glaube, größten Verimpfer von AstraZeneca. Die haben ja, glaube ich, schon 10 Millionen Leute geimpft und ich glaube, da waren insgesamt 13 Fälle bekannt. Klar, das wird jetzt noch weiter alles aufgedröselt, weil natürlich nicht explizit darauf geachtet wurde, wenn Menschen danach gestorben sind, woran sie gestorben sind, unbedingt vielleicht. Dementsprechend wird das jetzt wahrscheinlich alles noch ein bisschen mehr aufgeklärt werden. Aber ja, interessanterweise ist es auch so, dass tatsächlich beim BioNTech-Pfizer-Impfstoff in den klinischen Studien deutlich mehr Thrombosen, also das heißt deutlich mehr, ich glaube es war ein Verhältnis von 18 bei AstraZeneca und 23 bei BioNTech-Pfizer nachgewiesen werden konnten, nachdem das verimpft wurde. Ich weiß nicht, wie groß die Stichprobenanzahl da war, aber auf jeden Fall wahrscheinlich deutlich mehr als 50, weil das ja bei klinischen Studien immer ein paar mehr Leute sind, damit das auch repräsentativer ist. Aber lustigerweise, ja, tatsächlich war es zumindest aus den klinischen Studien vorherzusehen, dass es zumindest allgemeine Thrombosengefahr größer bei BioNTech Pfizer bestünde. Jetzt wird natürlich weiter untersucht. Aber ja, wie gesagt, mir geht's gut. Ich habe AstraZeneca im Blut. Ich hoffe, ich krieg in 12 Wochen einfach die nächste zweite Dosis und alles ist gut. Lustigerweise.
AstraZeneca im Blut ist auch ein geiler Titel für irgendwas, keine Ahnung.
Ja, lustigerweise ist es auch so, wusstest du wahrscheinlich auch nicht, das habe ich bis heute auch nicht gewusst, dass so, wenn man einmal mit Covid-19 infiziert war und dann geimpft wird, reicht schon die erste Dosis von AstraZeneca aus, damit man den vollen Effekt bekommt.
Aber wenn man noch nicht, das wollte ich gerade nachfragen, wenn man noch nicht infiziert war, dann braucht man doch zwei Dosen. Und wenn jetzt,
das ist korrekt.
Und wenn jetzt aber AstraZeneca irgendwie nicht mehr benutzt werden darf und du dann in 12 Wochen deine zweite Dosis nicht bekommst, dann bist du ja auch wieder auf Null, oder?
Ja, aber das Ding ist, da wird jetzt, also momentan laufen wohl noch klinische Studien dazu, was wohl ist, wenn man quasi die erste Dosis vom einen Impfstoff verimpft und ob das dann auch, wie es dann mit dem anderen zusammen funktioniert. Also wenn man quasi die zweite Dosis dann von Pfizer oder Moderna oder sonst was nimmt, die werden jetzt wohl in den nächsten paar Wochen veröffentlicht, so wie ich das verstanden habe, und da wird dann mehr Einsicht drüber geschehen. Insgesamt ist wohl die momentane wissenschaftliche Lage, dass das wohl gehen könnte, aber natürlich, ja, dafür müssen die Dosen auch erstmal da sein.
Ja, aber ich wüsste mal, weiß man das, wie hoch, also ne, 7 Leute auf 1 Million Menschen haben Thrombosen entwickelt, wie hoch ist denn so völlig abgesehen von allen Impfstoffen und so weiter, einfach die Kausalität von Thrombosen bei Menschen? Liegt die vielleicht auch einfach bei 7 auf 1 Million? Könnte das einfach auch ein Zufall sein?
Ja, wenn wir von allgemeinen Thrombosen sprechen, dann ja, aber diese Art der Thrombose, die halt da im Hirn stattfindet, die ist wirklich sehr gering. Also die liegt tatsächlich bei unter 7 Personen unter 1 Million, so wie ich das verstanden habe, in der Normalverteilung. Und dann hast du halt auch noch das Framing, dass halt diese 7 Personen alle geimpft wurden. Das die halt verbindet, wodurch halt die der Zusammenhang ziemlich stark schon alleine ist.
Boah, aber auch schon echt bitter, ne? Immer, das ist ja ein weiterer Schlag ins Gesicht in diesem ständigen Hin und Her von es wird besser, es wird schlechter, es wird besser, es wird schlechter. Wir haben Hoffnung, die Hoffnung wird zerstört. Es gibt Impfstoff, ach nein, man stirbt am Impfstoff. Scheiße, jetzt müssen wir den Impfstoff wieder verbieten.
Ja, ich finde diese Reaktion, es wurde von vielen gesagt, es musste quasi sein, weil diese Impfforderung von der Regierung ausging und sie sich ansonsten wahrscheinlich vielen rechtlichen Prozessen ausgesetzt hätten, wenn denn was passiert. Aber im Endeffekt bin ich der festen Überzeugung, dass man das ganz klar untersuchen muss. Darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Den Umstand muss man natürlich untersuchen und muss gucken, ob das eventuell auch einfach an der momentanen Produktionslage liegt oder welche Faktoren da Sachen begünstigen und ob man da vielleicht nochmal an der Rezeptur ein bisschen schrauben kann, dass das nicht mehr vorkommt oder noch seltener als sowieso schon. Aber dazu muss man halt erstmal ein bisschen forschen. Aber ich hätte keinesfalls in der jetzigen Situation die Impfung ausgesetzt, weil man kann darüber aufklären, man kann den Leuten sagen, okay, hier ist das, wie eigentlich bei allen Medikamenten und sonst was. Also ich habe auch gelesen, so diese Art von Thrombosen, die kommen, wenn du Heparin spritzt, in 2-3% der Fälle vor, was ungefähr einer in 50 Fällen ist.
Ja.
Und das ist doch nochmal deutlich mehr als das, was wir jetzt mit dem Impfstoff haben. Und wenn man das betrachtet, diese medizinische Grundlage und wie oft Heparin verwendet wird, vor allen Dingen in der Intensivmedizin unter anderem, dann sollten wir uns doch vor Augen führen, dass mit einer vernünftigen Aufklärung, und wenn die Menschen sich über die Folgen voll und ganz bewusst sind, wenn du die halt aufklären kannst und sagen kannst, okay, hier so und so ist das, möchtest du es trotzdem geimpft bekommen und die Person trotzdem ja sagen. Das ist dann ja wie bei jedem anderen medizinischen Vorgang auch ist. Und dann sollte es eigentlich kein Problem sein, AstraZeneca weiter zu verimpfen. Oder alternativ, dass man mal vielleicht als Bundesregierung dann sagt, ja gut, wir haben jetzt ein Brett in den Impfstoff verloren. Wir fahren hier gerade so ein bisschen wie eine Bahn ohne Schienen. Wie wär's, wenn wir mal wieder in Lockdown gehen und alles mal so ein bisschen runterfahren, weil holla die Bolla, uns explodiert die Hütte hier gerade.
Ja, aber stattdessen fliegen wir halt alle nach Mallorca, würde ich sagen, und machen da ein bisschen Party am Ballermann, oder?
Ach, lieber nach Ischgl.
Stimmt,
Party.
Das geht ja auch wieder, ne?
Ja, und Winterberg also, auch, Winterberg, Alter. Ja. Schön Skifahren, Après-Ski, geil, sich 10 Viren auch innerhalb einer Hütte zu holen. Ja. Super.
Ja, Gott. Man weiß nicht, was da so der Gedanke ist. Und ich meine, die Schulen haben gestern wieder aufgemacht. Ich bin seit gestern wieder am Start. Und mich hat keiner geimpft und ich muss trotzdem irgendwie Menschen gegenübertreten. Ja, keine Ahnung, ey, das ist die, so langsam fühlt es sich ein bisschen an wie die unendliche Geschichte. Es ist, der Lockdown ist doch jetzt fast genau ein Jahr her. Das war doch Anfang März.
Ja, in etwa. Also, tatsächlich. Da waren die ersten Fälle, beziehungsweise die ersten Fälle waren schon viel früher und dann da fing es so langsam an, dass die Leute es ernst nahmen.
Ja.
Ich meine tatsächlich am 9. oder so fing das an, alles. Also tatsächlich schon ein bisschen über ein Jahr her.
Ja.
Wo dann quasi, ich meine, das war ein Freitag, wo dann, oder was, der 8., auf jeden Fall der 8. oder der 9. März war es, da wurde dann quasi gesagt, so, ja, okay, hier, scheiße, machen wir mal lieber die Schulen zu,
ja.
Anfang nächster Woche,
ja,
weil das hier so langsam außer Kontrolle gerät vielleicht,
ja.
Und da vielleicht doch mehr Gefahr von ausgeht, als wir uns das gedacht hätten.
Und als es noch irgendwie so ein bisschen, als man noch so halb ironisch sich dann so seine Maske angezogen hat, wenn man in den Supermarkt gegangen ist und so.
Ach, Daniel. Von dem Jahr wurden doch noch nicht an Masken gedacht. Das kam doch erst viel später.
Stimmt, das
also
kam
die Maskenpflicht
erst später, ne?
Ja. Kam doch erst Anfang Mai.
Ja, ehrlich, ist das so? Fuck. Okay, krass.
Also ich meine zumindest die wirkliche Pflicht dazu, die kam erst Anfang Mai. Dass man sich vorher schon mal Masken aufgesetzt hat zum Einkaufen, das ist natürlich passiert. Aber die Pflicht dazu, welche zu tragen, ich meine, die war Anfang Mai.
Ja, okay, krass. Was macht man denn, wie begeht man denn eigentlich so eine Corona-Einjahres-Jubiläumsparty? So zieht man sich, verkleidet man sich als Virus? Was trinkt man? Trinkt man irgendwie so, gab's
Corona.
Früher, ja, okay, gab's früher auf so Partys, dass man so Shots in Spritzen gemacht hat zum Beispiel und die dann daraus getrunken hat? Ich denke, da ist auf jeden Fall Potenzial.
Ja, ich glaube, du stellst einen Kasten Corona hin, einen Kasten Astra und dann siehst du mal, wer was nimmt.
Da müsste man ja, also wenn man dann das Astra getrunken hat, dann müsste man ja vom Corona nicht mehr besoffen werden, oder?
Oder nicht mehr kotzen. Aber nur zu 75% Chance, also.
Ja, aber andersrum ist dann ganz böse wahrscheinlich.
Ja, ganz, also ich glaube generell so dieses wilde Mischen von Biersorten, das fand ich, glaube ich, nie gut.
Ja, aber es ist ja, man hat ja immer gesagt, auch ne, als man irgendwie jung war und sich so alkoholtechnisch ausprobiert hat, hat man ja dann irgendwann so Mythen gehört und vielleicht auch geglaubt von wegen, man soll das nicht mischen, man soll keine Schnäpse mit Bier oder mit Wein mischen oder so. Aber wir wissen ja mittlerweile, dass das also wissenschaftlich gesehen alles Quatsch ist Alkohol und mehr ballert mehr so. Und da ist, natürlich ist in dem einen dann vielleicht noch mehr Zucker drin oder so. Und was das Ganze nochmal irgendwie beeinflusst. Aber ansonsten ist halt, ne, ist halt Alkohol Alkohol. Ob der jetzt aus dem Bier oder Wein oder Wodka kommt, ist relativ egal.
Ja, ich finde, da hat das schon, es hat schon einen ziemlich großen Einfluss, welches alkoholische Getränk du trinkst, weil es ist ja, wie du sagtest, da sind ja noch andere Faktoren mit drin, wie Zucker oder was auch immer da sonst noch mit reingemischt ist. Also ich hatte auch immer das Gefühl, je nachdem, welchen Alkohol ich getrunken habe, dass dann auch die Art und Weise, wie ich betrunken wurde und wie schnell ich betrunken wurde, immer sehr unterschiedlich war. Und das hing nicht immer unbedingt von meinem, von dem Prozentgrad des Getränks ab.
Ja, aber das hängt von so vielen Faktoren ab, finde ich, so Tagesform alleine, ne, je nachdem, was du so gegessen hast, wie wach und wie fit du bist und ob du irgendwie vielleicht noch Koffein oder Energy Drink oder irgendwie sowas im Blut hast, andere, quasi Drogen, ja, das beeinflusst sich total, das ist super schwer einzuschätzen, finde ich. Also ich hatte auch Zeiten, da konnte ich irgendwie sehr viele Bier trinken und mir ging es total gut und dann andere Zeiten, wo ich 2 Bier getrunken habe und mich schon sehr angeschwipst gefühlt habe.
Ja gut, aber die Zeiten sind jetzt hinter mir, Daniel.
die Zeiten sind voll hinter mir. Also, ne, ich trinke ja, gerade trinkt man ja sowieso nicht. Also, wer jetzt gerade Alkohol trinkt, der hat, glaube ich, zertifiziert ein Problem, weil man ja dann doch alleine zu Hause ist. Aber
ja, und?
Ja, ich weiß nicht. Also, das war für mich immer so die Grenze.
Also komm, Daniel. Es ist, also, ich finde, ich verstehe, worauf du hinaus willst, aber auf der anderen Seite ist nicht vielleicht auch das dieses soziale Trinken auch eine Art Glorifizieren von Trinken oder Alkoholproblemen?
Total, auf jeden Fall. Und das ist in Deutschland ein riesiges Problem. Aber ich weiß nicht, trotzdem, für mich war das immer so, auch in den Zeiten, ne, so Abiturstudium und so, wo ich wirklich jedes Wochenende ziemlich viel Alkohol getrunken habe, war dann für mich immer so, okay, aber alleine zu Hause trinke ich nicht. Ich mache das wirklich nur, wenn Leute dabei sind. Und so lange weiß ich dann auch, dass ich kein Problem habe. Aber natürlich, wenn es ist in meinem Leben auch schon mal vorgekommen, dass ich dann irgendwie mal abends ein Feierabendbier getrunken habe oder so. Aber wenn das dann wirklich, so wie das ja bei vielen Leuten einfach leider ist, dass es dann wirklich täglich ist und dass dann aus einem Bier mehrere werden und so weiter und dann irgendwann noch Schnäpse dazukommen, ja, dann wird's problematisch. Und ich glaube, ich war einfach da ein bisschen immer übervorsichtig und habe dann da halt die Grenze für mich gezogen. Aber du kannst natürlich ja Alkoholiker sein, wenn du dich immer nur in Gesellschaft betrinkst, ne? Dann musst du halt öfter in Gesellschaft sein.
Ja, gut, ich meine, ich glaube, das war mal irgendein Arzt, der das zu mir gesagt hat, also es gibt alle Arten von Alkoholismus, es gibt halt, solange eine Regelmäßigkeit vorherrscht, also wenn du jedes Wochenende weggehst, das ist auch eine Art von Alkoholismus, zwar jetzt nicht so krass wie der Typ, der sich jeden Tag 5 Astra reinhaut, ich weiß nicht, was ich mit Astra heute habe, aber
gutes Bier, Astra
Rotlicht. Es gibt auch noch andere Biere.
Astra Rotlicht war immer mein Go-To auf Partys und so, das mochte ich sehr gerne.
Astra war nie so meins, aber naja, jetzt habe ich es im Blut. Es gibt halt viele verschiedene Arten von Alkoholismus und die Menge macht halt das Gift, aber halt auch nicht unbedingt immer.
Ja, das stimmt schon. Ich erinnere mich gerade auch an einen Bekannten von früher, der unter der Woche ganz normal arbeiten gegangen ist und soweit ich weiß auch nicht irgendwie Alkohol getrunken hat und so, aber dann am Wochenende immer echt so exzessiv getrunken hat, dass das durchaus auch uns in seinem Freundes- und Bekanntenkreis dann schon irgendwie Sorgen gemacht hat. Ja, deshalb stimme ich dir da auf jeden Fall zu. Und es ist ja die Definition von Sucht ist ja, also jetzt ist nicht super wissenschaftlich, aber so ungefähr, sobald es halt anfängt, andere Bereiche deines Lebens negativ zu beeinflussen und du andere Dinge dafür vernachlässigst, hast du halt ein Problem. Und das hast du schon recht, das kann ja auch reichen, wenn das nicht täglich passiert.
Ja, eben. Also, man muss immer in Maßen genießen und trinken und bewusst und weiß ich nicht.
Ja.
Und wenn man das zu Hause macht, das ist auch total in Ordnung, weil wenn man sich sagt, ach komm, gönne ich mir einen Rotwein am Abend, ey, was ist dabei? Also für mich wäre das nichts, erstens, weil ich keinen Alkohol mehr trinke und zweitens, weil ich Rotwein immer total ekelhaft fand, aber ey.
Das ist aber, ich bin mir ziemlich sicher, das ist auch so ein Acquired Taste, so wie, weiß ich nicht, Whisky oder auch Kaffee. Ich habe mich mittlerweile, mittlerweile habe ich mich an den Kaffee rangearbeitet und mag den Geschmack und fand das aber auch vor 2 Jahren oder so noch voll eklig. Und ich glaube, wenn man sich einfach mal in den Wein reinarbeitet, dann fängt man auch an, den zu schätzen zu wissen. Aber kann man natürlich auch genauso gut sein lassen, ne?
Ja, ich glaube, ich lasse es lieber sein. Ja.
Ich kriege jetzt auf Instagram...
Es gibt natürlich...
immer Werbung.
Alkoholfreie Weine?
Genau, ich kriege jetzt auf Instagram immer Werbung für alkoholfreien Wein und auch Sekt und sowas.
Ja, aber jetzt mal ganz, also pass auf. Ich hatte einmal in meinem Leben Robbie Bubble und das hat mir gereicht.
Gut, aber das ist ja auch ekelhafte Kindersüßplörre, ne?
Ja, aber wenn du selbst als Kind schon meinst, dass es ekelhafte Süßplörre ist, aber nicht wegen der Süßplörre, sondern einfach wegen des, es soll noch irgendwie spritzig und sonst was sein, dann weißt du, wo der Hund begraben liegt, so ein bisschen. Ich weiß ja, also alkoholfreies Bier trinke ich halt relativ gerne, halt mittlerweile auch nicht mehr wirklich, weil das halt auch irgendwie so ein Ding ist, was man mit Freunden eher so zusammen trinkt. Und wo ich dann zeitweise mir mal vielleicht einmal am Tag wieder so ein alkoholfreies Bier gegönnt habe, aber dann irgendwie auch irgendwann gemerkt habe, ja, gibt auch noch andere Getränke, die gut schmecken und das muss nicht immer nur ein alkoholfreies Bier sein. Dementsprechend habe ich hier jetzt auch irgendwie 5 Flaschen, die noch in der Ecke verstauben. Aber ja,
Aber wird nur besser.
Und ja, wird nur besser. Und aber ja, wie gesagt, wenn, dann würde ich halt, das ist halt wirklich komisch. Also ich will soziales Trinken aber ohne das Trinken.
Ja, ja, kenne ich voll. Aber das kann man ja dann tatsächlich auch irgendwie, man geht ja auch, ist ja auch so ein geflügeltes Wort, man geht zusammen einen Kaffee trinken oder irgendwie sowas, ne? Also das muss ja dann noch nicht mal Alkohol sein. Aber klar, wenn alle anderen mit einem Bier da am Tisch sitzen und man dann da mit seinem Tee sitzt, das ist natürlich ein bisschen sozialer, also fühlt sich vielleicht zumindest so an, wenn man dann eben ein alkoholfreies Bier trinkt.
Ich meine, du kannst auch eine Apfelschorle trinken, aber um ehrlich zu sein, die fand ich auch schon immer ekelhaft. Ich weiß, okay, pass auf. Kannst du mir erklären, du bist ja, glaube ich, ein Mensch, der Apfelschorlen relativ gerne trinkt. Kannst du mir erklären zum Verrecken, was die Leute daran finden? Weil ich verstehe Apfelsaft. Apfelsaft ist süß, Apfelsaft ist lecker, Apfelsaft ist geil. Ich verstehe ja. Mineralwasser. Mineralwasser ist erfrischend, Mineralwasser hat nochmal den Kick, den normales Wasser nicht hat. Mineralwasser ist geil. Du kippst beides zusammen, es schmeckt wie Pilk.
Ich find's voll geil. Also für mich darf eine Apfelschorle, da darf nicht zu viel Apfelsaft drin sein. Ich würde sagen so 40%, 30% sogar idealerweise. Und der Apfelsaft muss naturtrüb sein. Und dann hast du halt, dieses, genau, das ist immer noch, weil es im größtenteils Wasser ist, schön blubberig. Und gleichzeitig aber so ein bisschen die Süße und die Erfrischung und die Säure vom Saft. Ich find's mega geil.
Ist das so dieses Phänomen, wie, dass sich Leute Gurkenscheiben oder Zitronenscheiben in Wasser legen, dass sie dann in ihre 0,5 Liter Getränkgefäße füllen?
Das macht tatsächlich einen Unterschied. Hast du schon mal, wenn du zum Beispiel eine Erdbeere oder so, eine einzige Erdbeere in so eine große Karaffe Wasser tust, dann hat das Wasser so ein bisschen diesen leicht fruchtigen Geschmack. Das macht wirklich was.
Ich weiß, dass das was macht, aber also mir ist der biologische Prozess der Diffusion durchaus bewusst, Daniel. das ist halt, weiß ich nicht, das ist halt wack für mich. Also, tut mir leid, also Gurken sind ja schon Wasser, nur mit leichtem Gurkengeschmack. Ich brauche doch nicht dann eine Gurke in meinem Wasser.
Aber eine Gurke im Gin Tonic ist tatsächlich auch geil.
Also, nee, ich habe Gin Tonic schon mal getrunken in meinem Leben. Gin Tonic ist okay. Ich bin jetzt nicht auch der große Gin Tonic-Trinker gewesen, aber da habe ich auch noch nie eine Gurke drin gehabt.
Ja, das ist halt auch so verhipsterisiert worden, ne? Und dann erzählen die irgendwelche Typen mit zu kurzen Jeanshosen, dass du den Gin mit dem Tonic mischen musst und dass in die Mischung aber auf keinen Fall eine Gurke, sondern irgendwie ein Kardamom-Dings reinkommt und so weiter. Also das ist alles ein bisschen schwierig.
Hattest du nicht mal sogar ein spezielles Gin-Set oder irgend so ein Shit?
Habe ich tatsächlich mal zum Geburtstag geschenkt bekommen, weil ich halt ganz gerne Gin Tonic trinke. Und da war ein geiler Gin drin, nämlich der aus dem Schwarzwald, der Monkey Gin. Das ist so ein sehr, sehr, sehr milder Gin. Und genau, da waren verschiedene Tonic Waters drin. Und natürlich schmecken die unterschiedlich. Und natürlich kann man da seine Favorites haben und so. Das ist schon wahr. Aber am Ende ist es halt so alkohollastig und so sauer, dass man so Nuancen, zumindest ich jetzt auch nicht so doll schmecke. Da muss es nicht unbedingt irgendwie die genau richtige Kombination sein.
Aber könnte man da nicht streng genommen dasselbe über Whisky sagen?
Voll, also, absolut. Das sage ich ja auch immer über Rotwein. Also für mich schmecken alle Rotweine gleich ekelhaft und alle Whiskys auch. Aber das ist halt auch Gewöhnungssache dann, ne?
Ja, wahrscheinlich muss die Geschmacksnerven nur genug damit durchätzen und dann genau. Läuft das alles.
Ja.
Wie geschmiert.
Bisschen wie mit dem scharfen Essen, ne? Wir kennen ja beide irgendwie Leute, die aus dem asiatischen Raum stammen und sehr, sehr scharfes Essen gewohnt sind. Essen, was uns dann teilweise einfach die Tränen in die Augen treibt. Aber für die schmeckt's halt ohne einfach überhaupt nicht. Ich erinnere mich an eine Anekdote von einem Freund, der ich glaube, es war einer seiner ersten Tage in Deutschland und der hat sich eine Pizza geholt und da reingebissen und die war für seinen halt von so scharfem und stark gewürztem Essen geprägten Geschmack, war die einfach nur ekelhaft, weil die nach gar nichts geschmeckt hat. Mittlerweile ist er 10 Jahre hier und es hat sich einigermaßen ausgeglichen, aber ja, auch da ist halt diese krasse Gewöhnung dann, ne?
Aber auf der anderen Seite, also, gut, ich möchte jetzt keine Kulturkreise beleidigen. Im nächsten Satz werde ich Kulturkreise beleidigen. Wahrscheinlich. Aber wenn man etwas so dermaßen überwürzt und überschärft und sonstiges, dass dann eine normale Pizza scheiße schmeckt, dann hat man doch auch irgendwie die Geschmacksnerven einfach nur total überlastet und zerfickt, sodass die sich erstmal regenerieren müssen oder nicht. Also quasi das, was ich jahrelang mit Fastfood und sonstigem Scheiß gemacht habe und wo ich jetzt langsam zu Geschmack zurückfinde.
Ja, voll. Also das glaube ich wirklich. Ne, gerade ist es ja vor allem, also bei Fastfood und so weiter, ist es ja vor allem der Zucker und die Geschmacksverstärker und der ganze Kram, aber nicht zuletzt auch der Zucker, der halt dein Geschmacksempfinden so stark prägt und alles andere eben weniger intensiv schmecken lässt, wenn es halt nicht gezuckert ist. Und ich glaube, mit der Schärfe funktioniert das ähnlich, aber ich glaube auch, dass, wie du sagst, das regeneriert sich wieder, da kann man sich wieder umgewöhnen. Also ich habe dann auch eine Zeit lang mit diesen Freunden sehr viel scharf gegessen und habe dann irgendwann auch quasi den Test bestanden, als der Kumpel dann meinte, nach dem Essen, heute habe ich so gekocht, wie wir das zu Hause auch gemacht hätten. Und also vom Schärfegrad her. Und das habe ich dann tatsächlich essen können. Und heutzutage ginge das auch überhaupt nicht mehr, weil sich das bei mir dann halt auch wieder regeneriert oder entwöhnt oder wie man es nennen will, hat.
Ja, das richtig Interessante bei mir ist, ich schmecke mittlerweile Glutamat und ich find's echt ekelhaft jedes Mal, wenn ich schmecke.
Ja, voll. Findest du, also fällt dir das auch so auf, dass das auch so den Mundraum betäubt?
Nee, es ist halt so ein, Geschmäcker beschreiben ist aber auch wirklich eine großartige Disziplin, ne? Also ich finde es, es klopft so an, so ein Wolf im Schaffels und will so sagen, so, guck mal, ich bin geil, aber dann wandert so über die Geschmacksstraße mitten in die Sackgasse rein und sticht dich so von hinten ab, also deine Zunge.
Ah, geil. Oh Mann, ey. Es gibt hier einen China-Imbiss, wo ich früher sehr oft gegessen habe und wo mir mittlerweile auch klar ist, wie unglaublich viel Glutamat die da reinknallen und danach spüre ich echt gar nichts mehr im Mund. Also, ja, aber das ist doch zum Beispiel interessant, dass du jetzt schon sagst, dass dir das negativ auffällt nach der Umgewöhnungsphase, die ja jetzt wie lang ist das bei dir? Das ist doch jetzt auch schon fast 2 Jahre oder so, dass du mehr auf deine Ernährung achtest, ne?
Könnt ungefähr 2 Jahre sein, glaube ich. Es kommt mir noch nicht so lange vor, aber gleichermaßen, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich, also ich glaube, es sind ungefähr 2 Jahre.
Also ich erinnere mich auf jeden Fall noch an den David, der gesagt hat, dass er Essen mit mehr als 3 Zutaten nicht isst und dass ihm nicht auf den Tisch kommt. Ich erinnere mich aber genauso an den Daniel, der vor vielen Jahren auch mal fest der Meinung war, dass Essen, wo kein Fleisch drin ist, kein Essen ist. Also wir entwickeln uns alle weiter, ne?
Definitiv. Irgendwas zu veganem Zeug wollte ich dich noch fragen. Ach ja, da das eine gemeinsame Freundin von uns letztens erwähnt hat, du warst nicht dabei, aber sie hat das zumindest erwähnt bei mir. Sie meinte zu mir, dass weiße Schokolade ihr veganes Kryptonit ist. Was ist dein veganes Kryptonit?
Ich definiere mal bitte veganes Kryptonit, ich weiß nicht genau, was du
meinst. Etwas, das du so gerne gegessen hast, dass du quasi deinen veganer Ausweis kurz umdrehen oder in die Ecke schiebst, um dir einen leichten Bissen davon zu gönnen, du weißt, okay, dass es falsch ist.
Boah, ich würde sagen, bei mir sind es tatsächlich auch so süße Gebäcke, so ein Teilchen oder sowas. Oder Kekse oder so. Also das ist auch eine der wenigen Sachen, wo ich immer noch Ausnahmen mache. Also manchmal achte ich auch drauf, dass ich irgendwie, wenn ich Süßigkeiten esse, dass die dann auch vegan sind oder vor allem, wenn ich die selber halt herstelle, weil vegan backen geht halt auch voll klar, wenn man da einmal so ein bisschen drin ist. Und ist halt auch mega lecker und kann man auch die meisten Torten und Gebäcke und so weiter machen. Ja, aber wenn ich irgendwie unterwegs bin und gerade halt sehr dringendes Verlangen nach irgendwie was Süßem habe oder so, dann hole ich mir schon mal ein Teilchen oder so. Also das ist auf jeden Fall das, was es mir am schwersten macht. Das finde ich interessant, weil ich dachte immer, es wäre, also Fleisch vermisse ich eigentlich überhaupt nicht mehr, aber so Sachen wie Käse und so, das habe ich länger gebraucht auf jeden Fall. um mir das abzugewöhnen, weil Käse einfach geil ist. Und sowas wie Eier zum Beispiel, weil die ja auch so einfach sind. Du haust ein paar Eier über ein paar Nudeln und du hast eine geile Mahlzeit so. Und also man sollte es noch braten. Genau, aber es sind tatsächlich irgendwie so Süßigkeiten.
Ich stelle mir gerade einfach nur vor, wie du so trockene Nudeln und so ein Ei auf dem Teller hast und denkst so, das ist mein Mittagessen.
Schmacko. Was ist es denn bei dir?
Naja, ich bin ja kein Veganer, deswegen kann ich es nicht sagen. Also das Ding ist halt,
aber das, wo du glaubst, was dir am allerschwersten fallen würde.
Also ganz ehrlich, Käse, ich stand halt letztens im Lidl, die haben jetzt halt wieder diese, okay, jetzt mache ich Lidl-Werbung, aber ist mir fick egal. Die haben ja jetzt wieder diese Edelheimer-Wochen, weil wir ja kurz vor Ostern sind und das machen die immer vor Weihnachten und Ostern. Und die haben halt wieder 10.000 verschiedene geile Cheddar-Sorten. Und
ja.
Ich sag mal so, ich habe letztens mal wieder Schmelz, oder nicht Schmelz, sondern Schmelzkäse ist ja prinzipiell was anderes, Überbackkäse probiert, so vegan, zu Brokkoli. Das Problem ist, pass auf, das Problem ist, beide Komponenten waren ungeil. Der Brokkoli, den ich gekauft hatte, hat echt scheiße geschmeckt. Und der Käse, also der Käseersatz, den ich gekauft hatte, hat auch scheiße geschmeckt. Ja. Jetzt habe ich noch eine halbe Packung davon im Kühlschrank und weiß nicht, was ich damit tun soll. Aber ich will sie nicht wegwerfen.
Aber es gibt so vegane Käsescheiben, die man halt auf Brot legen kann, die sind okay.
Nee, das war geraspelter. Also das
genau, aber da wollte ich gerade drauf hinaus. Aber dieses Zeug, was einem zum Überbacken von zum Beispiel Pizza oder anderen Sachen angeboten wird, ich habe ganz komisch Pizza gesagt übrigens.
Pizza.
Dieses halt, womit man Sachen überbacken soll, da habe ich noch nicht eine einzige Variante von gefunden, die ich nicht eklig finde. Also da lasse ich es lieber ganz, irgendwelche Sachen zu überbacken, als dann dieses Zeug zu nehmen. Weil entweder schmilzt es nicht oder es wird so komisch schleimig oder es schmeckt einfach nur ganz merkwürdig oder nach gar nichts, was auch komisch ist. Aber ja, ich glaube, dass das mit dem Überbacken muss man sich dann einfach abschminken.
Ja, es gibt halt von einer Pizzakette, deren Name mir gerade entfallen ist, obwohl ich die App sogar auf dem Handy habe, um Bonuspunkte zu sammeln.
Domino's?
Nein. Es ist eine etwas neuere. Da kriegst du auch viereckige Pizzen. Das ist der Scheiß. tatsächlich habe ich da mal vegane Pizzabrötchen gegessen und die fand ich tatsächlich in Ordnung. Also da war auch, ich habe auch tatsächlich die nur pur mit Käse gegessen, also die halt Käse da drinnen verarbeitet hatten. Und die fand ich okay. Da die halt immer noch relativ viel für eine vegane Pizza genommen haben, habe ich daher bisher immer von abgesehen, mir die zu kaufen, weil ich mir dachte, oh, das ist schon sehr viel Geld und wenn die jetzt scheiße schmeckt, dann hast du sehr viel Geld für sehr viel Scheiße ausgegeben. Mhm. Deswegen kann ich noch nicht das Zusammenspiel so mit Tomatenzeug und so sagen. Aber auf jeden Fall, die Pizzabrötchen waren okay. Das Problem ist nur, du kannst dann halt einen Dip dazu nehmen und der, Alter, die machen so einen hammergeilen Aioli, da könnte ich mich reinsetzen. Und da hast dann wieder das Problem, gut, das ist jetzt auch nicht vegan, ne?
Ja.
Also bestimmt kann man irgendwie veganen Aioli auch sehr gut machen, aber Alter, ich habe noch nie so guten Aioli gegessen wie da. Das war letzten Sommer, wo ich mich mit einem Kumpel draußen getroffen habe. Da haben wir halt zuerst so beim Laden sowas, diese Pizzabrötchen bestellt und so gegessen. Und dann habe ich mir halt eine Lieferung nach Hause holen lassen und habe mir einfach nur 5 Pötte von diesem Aioli mitbestellt, weil ich so geil auf den war. Das ist halt wirklich das erste Mal gewesen, dass ich bei einem Lieferanten einfach Soße extra bestellt habe. Und in so horrenden Massen, wo sich der Lieferant wahrscheinlich auch noch dachte, what the fuck ist los mit deinem scheiß Leben, Junge?
Aber ist ja geil, weil wenn man dann Pizza isst und dann, ne, kann man den Rand halt in die Aioli dippen.
Pass auf, ich habe, also das ist halt auch so eine Sache, ne? Ich verstehe die Leute nicht, die den Rand übrig haben bei Pizza.
Nö, man muss den ja nicht übrig lassen, aber ich esse den auch gerne. Aber man kann den ja noch geiler machen, indem man ihn dippt.
Ja, aber pass auf, ich esse die Pizza halt immer so, dass ich niemals den Rand alleine habe. Ich habe halt immer noch einen Teil der Pizza, den ich mit dem Rand zusammen verspeisen kann, wodurch der Rand halt von sich aus besser wird. Das Pizzarand halt nicht unbedingt was Geiles ist, weil es der trockene Restbestand der Pizza ist, ohne das, was die Pizza eigentlich ausmacht, also den Belag, aber natürlich ein notwendiges Übel ist, weil wo willst du sonst dich davor arbeiten? Zumindest wenn du es nicht mit Messer und Gabel isst. Insofern kann ich verstehen, warum er da ist, aber ich verstehe halt auch nicht die Leute, die dann quasi alles so abnagen und dann den Rand so da hinschmeißen und sagen so, ja, okay, das gehört zwar dazu, aber das, nö.
Boah, ich habe mir letztens bei der Osteria, die machen ja diese Riesenpizzen, da habe ich mir auch eine Pizza geholt und als es so gutes Wetter war, die dann draußen gegessen. Und da habe ich, glaube ich, auch das eine oder andere Stück Rand übrig gelassen, weil ich sonst einfach diese Riesenpizza nicht geschafft hätte. Ich glaube, das ist das Ding, weil die Leute lassen den Rand übrig, weil der macht halt im Vergleich zu dem inneren Teil, macht der unverhältnismäßig satt, weil das ja einfach nur viel Brot ist, weißt du? Und wenn man aber den belegten Teil genießen will, aber halt, dass dann eben Angst hat, das dann nicht zu schaffen, dann lässt man den Rand übrig, weil das kleinere Opfer ist.
Willst du mir gerade erzählen, dass ein kleines bisschen Weizenscheiß gegen eine Scheiß-Megatonne an Käse, Junge, abscheißt in der Sättigungsskala? Willst du mir gerade wirklich sagen, dass der Käse, der da drauf liegt, nicht der sättigende Faktor an der Pizza sein soll?
Boah, es kommt drauf an. Also so eine, zum Beispiel die Pizza, die ich da jetzt hatte, da war nicht besonders viel Käse drauf, ne? Also da, wenn wir jetzt, ist so eine, so der gute alte indische Pizzabäcker, die gibt's ja, zumindest hier gibt's da ganz viele von. Und die sind da immer sehr, sehr großzügig mit dem Käse. Was ich aber auch nie so geil fand. Aber klar, dann macht der Käse natürlich extrem satt und der Rand hat da gar nicht mehr so viel zu sagen. Aber eine gute Pizza, die schwimmt ja nicht so in Käse. Also was heißt gut, aber eine, die ich mag zumindest.
Okay, dann kommen wir jetzt mal zur nächsten Pizza-Glaubensfrage, Daniel. Wenn du dir selber Pizza machst, ne, was ist die letzte Schicht, die du drauf tust? Ist es der Belag oder ist es der Käse?
Okay, es fühlt sich an wie eine Fangfrage, weil ich sage natürlich, ich tue als allerletztes den Käse drauf, aber das ist wahrscheinlich nicht
wie richtig. Wie ein normaler, oder? Verfickter Mensch, richtig? Also ich ja. Also es gibt ja Menschen, die machen das so wie bei Tiefkühlpizza, dass sie quasi zuerst die Tomatensauce, dann den Käse und dann den Belag drauflegen und ich verstehe zum Verrecken nicht, wieso.
Aber das Geile ist doch, dass die, was auch immer du dann auf der Pizza hast, dann mit Käse überbacken ist.
Ja, exakt.
Okay, komisch. Ne, keine Ahnung, vielleicht, boah, ich glaube, wenn man so richtig italienische Pizza beim Italiener isst, vielleicht macht der das so, weil da ist ja nicht das Prinzip, dass das so mit Käse überbacken ist, sondern da ist der Käse dann vielleicht eine Zutat. Ne, dann hast du da irgendwie so Stücke Mozzarella noch mit auf der Pizza drauf oder so. Aber es ist jetzt nicht die ganze Pizza in Käse bedeckt. Vielleicht hängt das damit zusammen.
Das kann natürlich sein. Auf der anderen Seite würde ich mir mal den Gag daraus machen, zu einem richtigen Italiener zu gehen, eine Pizza Hawaii zu bestellen und gucken, wie schnell er mich in den Bordstein beißen lässt und dann auf meinen Schädel tritt.
Da gab's doch mal diese irgendwie hatte einer, das ging bei Social Media rum, hatte einer bei verschiedenen italienischen Pizzalieferanten Pizza Hawaii bestellt, also in Italien selber. Und da sind verschiedene lustige Reaktionen bei rausgekommen, bis hin zu der Pizzalieferant hat ihm die Pizza ins Gesicht geklatscht, als er ankam und so weiter.
Wow, okay.
Ja, also es ist anscheinend gar nicht so sehr Mythos, sondern die Italiener mögen das tatsächlich anscheinend nicht so gerne.
Ich meine, ich verstehe es irgendwie so, weil, also klar, das ist halt schon eine kulturelle Mutation. Und es ist halt auch, also es ist natürlich was anderes, wenn du das Gericht in dem Land selber bestellst, anstatt in dem, wo vielleicht Leute, die hierher gekommen sind aus dem Land, das quasi mitgebracht haben und dann mit Zutaten, von die es hier mehr gibt als in dem Land, verfeinert oder sonst was haben oder sich was Neues ausgedacht haben. Ich weiß gar nicht, wie das bei Pizza alles überhaupt entstanden ist, aber vermutlich irgendwie so. Und dementsprechend ist es natürlich so, dass du dann das reine Produkt eher in dem Herkunftsland bekommst und das dann dadurch auch eventuell diese Abneigung dem gegenüber entsteht, eben weil man so viel, Nationalstolz für dieses Gericht empfindet oder so.
Ja, und wir Deutsche belächeln das so ein bisschen, aber wir haben da auch leicht reden, weil wir haben ja keine Essenskultur, die man pervertieren könnte.
Ach doch.
Man kann halt klar, wenn man jetzt irgendwie in Amerika oder wo auch immer, bei mir war es in Island der Fall, Bier kaufen möchte und Lightbier erwischt und dann angeekelt merkt, was für eine widerliche Plörre das ist zum Beispiel. Das könnte noch passieren, aber was soll ansonsten passieren? Dass Leute irgendwie irgendwas Unangemessenes mit Sauerkraut machen oder so?
Also Coleslaw existiert ja schon, so ist nicht. Aber
siehst du. Und das ist geiler als das Original, also.
Nee. Also sorry, aber wer zu.
So ein schöner, sahniger Coleslaw ist doch schon geil.
Alter, nee. Also, allein schon, dass die da teilweise Mayo ohne Ende reinklatschen, da hat man mich schon sofort mit verloren. Also.
Ja, Mayo muss nicht. Nee, das muss so richtig schön sahnig sein.
Nee, also. So ein richtig schöner Krautsalat mit Essig, der dir die Schleimwände wegätzt, das muss sein. Alles
das
andere
ist bei vielen deutschen Sachen so, ne? Dass irgendwie, es muss schon auch so ein bisschen wehtun, sonst hat es seinen Zweck nicht erfüllt.
Ja, aber anders ist Essig halt auch nicht geil, muss man dazu sagen. Es muss halt diese extrem saure Note sein, weil das halt dem Essen dann auch so den Kick gibt, so ein bisschen. Wenn du halt zu wenig Essig an was dran tust und der nur so halb sein so daneben schwimmt, dann hast du halt was falsch gemacht. Wenn du damit nicht deinen Wasserkocher entkalken kannst, dann hast du etwas falsch gemacht.
Ja, ich glaube, das passt auch sehr gut in die deutsche Kultur hinein, dass einfach, es ist nicht richtig und nicht ausreichend, wenn es nicht gleichzeitig auch irgendwie einen daran erinnert, dass Existenz am Ende doch auch Leiden bedeutet.
Und auf der anderen Seite, du musst ja auch sehen, was wir hier überhaupt für eine Brotauswahl und sonst was haben. Du kannst, also, seien wir mal ehrlich, die meisten anderen westlichen Kulturen haben Weißbrot und dann aufgehört zu existieren.
Ja, die haben dann einfach gedacht, ja, funktioniert, nehmen wir so. Aber die Deutschen dachten sich, na, Moment mal, es gibt aber noch andere Getreide und man könnte da noch andere Sachen reintun und man könnte das in lustige Formen rollen. Let's go.
Und so entstand die Bärchenwurst.
Ich dachte jetzt eher an den Hefezopf, aber wobei der ist, der ursprünglich deutsch oder ist der vielleicht sogar österreichisch oder italienisch, man weiß es nicht. Ja, in Israel gibt es den auf jeden Fall auch.
Ja gut, aber ich habe jetzt ja von den vielen Vollkornbroten und ich glaube, ich bin mir auch unsicher, ob es Brötchen überhaupt in der Form in anderen Ländern so krass gibt wie in Deutschland.
Nee, also ich weiß, ich bin ja eine Zeit lang sehr, sehr viel gereist und wirklich und dann bin ich auch oft so Backpack-mäßig und dann mit Selbstversorgung und so weiter, also gar nicht so Hotel und Restaurant. Und wenn du dann im Supermarkt bist und ein Brot kaufen möchtest, da ist die Auswahl doch extrem beschränkt. Und auch beim Bäcker, wenn es überhaupt so etwas gibt, dann ja, ist man als Deutscher schon eher enttäuscht, da hast du vollkommen recht.
Ich war in London in der 9. Klasse oder so auf dem Austausch und beziehungsweise nicht auf dem Austausch, sondern einfach auf einer Stufenfahrt. Und ich dachte mir so, okay, Frühstück, ich muss mir irgendwas kaufen, guck mal im Bäcker rein und ich hätte am liebsten, ich hätte geweint und bin dann zu McDonald's gegangen, weil letztlich war es von den Nährwerten her in etwa genau das gleiche.
Wolltest du keine Scones frühstücken?
Alter, ich weiß bis heute nicht, was Scones sind.
Einfach Stütchen, würden wir es hier nennen. Und die Briten sind aber so mega stolz drauf, dass die Scones haben. Und dann schlagen die ein bisschen Sahne auf und essen da zum Tee. Und das ist dann geil und klassisch britisch und so weiter. Aber bei uns ist das einfach unter den 1000 geilen Sachen, die es beim Bäcker gibt, das am wenigsten geile.
Ich muss ja sagen, also die Würstchen bräuchte ich nicht. Aber so diese Bohnen zum Frühstück kann ich sogar noch irgendwie sehen.
Ja,
dass das geil sein kann.
Und schön Eier und Speck und so, also so ein schönes, kräftiges, fettiges Frühstück. Also wenn man sich den Bauch mit Fett vollhaut und Salz, dann auf jeden Fall beim Frühstück, weil dann hat man noch den ganzen Tag, um was damit anzufangen mit der Energie.
Ja, da kommen wir jetzt auch in ernährungstechnisch schwierige Gefilde, sage ich mal, weil im Endeffekt ist es ein bisschen scheißegal, wann du dir die Kalorien oder,
ja,
das
ja,
Fett
ich
oder
weiß.
Sonst was reinhaust.
Aber das ist ja die Idee dahinter, ne? Dass man halt kräftig frühstückt, um dann eben auf eine Baustelle zu gehen.
Ja gut, okay, wenn den Rest des Tages nichts isst, klar, aber im Endeffekt kannst du auch auf eine Baustelle gehen und am Abend dir das reinziehen. Also das macht, ich glaube, ernährungstechnisch absolut keinen Unterschied, nur dass du vielleicht vorher auf der Baustelle kurz mal dir zwischendurch einen Traubenzucker oder sowas reinziehen musst, um halt vernünftig weiterarbeiten zu können und damit du deine Konzentration und so behältst.
Ja, ich glaube, das ist echt totale Individuums- und Gewöhnungssache. Also bei mir, ich bin halt so dran gewöhnt auch und ich glaube, bei mir ist es blutzuckermäßig auch so, ich muss halt relativ regelmäßig essen, das muss dann auch nicht super viel sein, aber wenn ich jetzt 4, 6, 8 Stunden nichts esse und dann auch noch körperlich oder geistig arbeite, das endet nicht gut.
Ja gut, das verstehe ich.
David, ich habe ein Problem. Folgende Situation hat sich in meinem Leben ergeben. Ich ziehe ja demnächst um.
Moment, du bist noch nicht umgezogen? Ich dachte, du wärst schon umgezogen.
Nee, das passiert erst am 1.5. offiziell, also um
Ach
den
so.
Dreh halt rum.
Ach so, okay.
Ja. Und genau, auf jeden Fall bin ich gerade bei der ganzen Organisation und dazu gehört es natürlich auch einen Nachmieter oder eine Nachmieterin für meine aktuelle Wohnung zu finden. Ich habe am Sonntag eine Anzeige bei, heute ist Dienstag für die Zuhörer, ich habe am Sonntag eine Anzeige bei Immobilien-Scout geschaltet, hatte innerhalb von, weiß ich nicht, 4, 5 Stunden hatte ich Dutzende Anfragen, habe dann Termine gemacht und dann hat sich quasi heute Morgen schon entschieden, wer hier einziehen wird, alles schon mit dem Vermieter abgeklärt und so weiter. Und dann habe ich mich natürlich daran gemacht, die ganzen anderen Termine, die ich ausgemacht hatte, abzusagen. Jetzt stehe ich vor folgendem Problem. Ich habe bis auf einen Termin alle absagen können, hatte irgendwo noch die Nummer oder die E-Mail oder so und konnte denen absagen. Einer Person kann ich aber nicht absagen, weil ich mir die Nummer nicht unter dem Namen notiert habe und keine Ahnung habe, wie ich diese Person erreichen soll. Also ist mein Plan aus Mangel an Alternativen gerade, dass ich morgen einfach mit dieser Person diese Wohnungsbesichtigung spielen werde und so tue, als wäre alles cool. Und dann, ja, okay, wir hören dann von uns. Auf Wiedersehen. Und die Person dann wieder geht. Und keine Ahnung hat, dass die Wohnung schon längst vergeben war. Einfach aus der sozialen Awkwardness, dass ich nicht möchte, dass wenn sie hier klingelt und an der Tür steht, ich dann sage, ja, sorry, die Wohnung ist schon vergeben, aber ich war zu verpeilt, mir ihre Nummer aufzuschreiben, deshalb mussten sie jetzt herkommen.
Aber Moment, da habe ich schon die erste Frage zu. Wie hast du die Nummer verbummelt?
Die Person hat mich einfach, also ne, bei Immobilien-Scout, da steht ja dann auch deine Nummer als Anbieter der Wohnung. Und die Person hat mich einfach angerufen und genau, hat dann haben wir das alles ausgemacht und dann habe ich mir nichts mehr dazu notiert. Natürlich sind alle Nummern, die mich angerufen haben, in meinem Handy gespeichert, aber in meinem Handy sind halt, weil mich eben Dutzende Leute in den letzten 48 Stunden angerufen haben, Dutzende Anrufe fremder Nummern gespeichert und ich habe schon versucht, alles zurückzuverfolgen und so weiter. Ich habe keine Möglichkeit herauszufinden, welche dieser Nummern ihre ist.
Aber du hast doch die anderen auch erreichen können.
Ja, weil ich dann irgendwann, weil diese eine Person hat mir halt nicht vorher über Immobilien-Scout eine Nachricht geschrieben, weil wenn das passiert, dann erscheint dort bei der Nachricht auch der Name und die Telefonnummer des Nachrichtenschreibers. Diese Person hat aber einfach nur angerufen, ohne mir vorher eine Nachricht zu schreiben. Und ich habe jetzt schon quasi cross-referenced, dass ich die Nummern von den Leuten, die mir geschrieben haben, wo ich das sehen kann, dass ich die schon alle aus meinem Anrufverlauf gelöscht habe, um in der Hoffnung, dass dann alle Nummern bis auf eine eliminiert sind. Aber irgendwie hat das nicht ganz hingehauen und da sind immer noch mehrere Nummern, von denen ich keine Ahnung habe, wem sie gehören. Das Einzige, was ich noch machen könnte, ist, dass ich jetzt diesen, ich glaube, es sind so zwischen 5 und 10, dass ich denen jetzt allen eine SMS schreibe und sage, falls sie diese Person sind, die Wohnungsbesichtigung fällt aus.
Ja gut, dann viel Spaß morgen bei der Wohnungsbesichtigung, ne?
Und das werde ich, glaube ich, auch machen. Ich glaube, das ist auch, also ich weiß von zwei Leuten, mit denen ich gesprochen hatte, die gesagt haben, ja, ich komme extra aus, bei der einen war es Hannover und bei der anderen war es München oder so. Ich komme dann extra aus München für die Wohnungsbesichtigung und da habe ich Gott sei Dank mich erinnern können, sodass die zumindest nicht umsonst herfahren. Ich glaube, die andere ist nicht so weit weg. Und ich glaube, ich werde das einfach so machen, dass ich denen jetzt allen schreibe. Aber ich finde es halt trotzdem super witzig, den Gedanken, dann wirklich einfach nur aus Social Awkwardness dann diese Wohnungsbesichtigung zu spielen, so, und wissend, dass natürlich die Wohnung schon längst vergeben ist.
Ist ein bisschen komisch, ja. Aber da musst du durch.
Ja, da muss vor allem die Person dann durch, die, die dafür dann extra anreist und keine Ahnung hat. Boah, aber das ist ein, ich habe hier ja jetzt 4 Jahre gewohnt und so lange habe ich, seit ich Kind war, nie wieder irgendwo gewohnt. Okay. Und selbst als Kind, ich bin in meinem Leben mittlerweile, glaube ich, mindestens 20 Mal umgezogen.
Boah.
Wenn man jetzt überlegt, ne, dass ich 34 bin, dann ist das mindestens einmal alle 2 Jahre. Und da waren halt Phasen bei, da war ich nirgendwo länger als ein Jahr. War halt auch so Sachen wie, ich habe ein Auslandssemester gemacht, ich war dann zurück und hatte erstmal nur eine Wohnung zur Zwischenmiete und so weiter. So organisatorisches Zeug. Aber trotzdem, diese 4 Jahre sind halt in den letzten 20 Jahren meines Lebens wirklich eine extrem lange Phase vergleichsmäßig. Und das ist schon auch so ein bisschen melancholisch, diese Wohnung jetzt hier abzugeben und woanders hinzuziehen. Und das ist auch alles cool so. Und ich weiß ja, dass es einem guten Zweck dient und ich freue mich auf die neue Wohnung und darauf, sie einzurichten und da mehr Platz zu haben und so weiter. Aber trotzdem sind ja schon irgendwie auch Erinnerungen mit der Wohnung und der Gegend und so weiter hier verbunden.
Definitiv, aber wenn du da so positiv drauf blickst, was hat dich denn überhaupt dazu geführt, die Wohnung jetzt zu wechseln?
Ach so, dass ich mit meiner Freundin zusammenziehe und die Wohnung einfach hier zu klein für 2 Leute ist.
Ja gut, okay, das eliminiert schon meine nächste Frage. Wozu brauchst du mehr Platz, wenn du jetzt auf Minimalismus setzt? Aber
ja, wobei, also tatsächlich jetzt in der, ich habe ja viel im Homeoffice gearbeitet die letzten Monate und da habe ich immer wieder, ich habe halt in meinem Schlafzimmer quasi meinen Schreibtisch stehen und von da gearbeitet und da habe ich auch gemerkt, natürlich ist es ein Luxusproblem, das geht schon, aber es wäre schon auch schön, das komplett räumlich trennen zu können und in einem anderen Raum zu arbeiten als der Raum, wo man eben auch schläft und so. Und wenn dann auch noch, also dann war irgendwie zwischendurch auch meine Freundin mal hier für ein paar Tage oder eine längere Phase. Und wenn man dann zu zweit in dieser Wohnung ist, wo einer dann arbeitet und der andere quasi versucht, ganz leise zu sein nebenan und aber auch irgendwie nicht Zugang zu allen Dingen hat und so weiter. Ja, da ist es dann schon geil. Im Hinblick darauf, dass das ja wahrscheinlich jetzt nicht der letzte Lockdown gewesen ist, ist es wahrscheinlich schon geil, dann ein eigenes Arbeitszimmer zu haben und so.
Daniel, das ist Wahlkampfjahr, also das wird der letzte Lockdown gewesen sein.
Und wenn wir alle sterben, die Geschäfte bleiben auf, Malle bleibt auf, Leute.
Also, okay. Es war eine bewusste Entscheidung von mir, jetzt gerade politisch zu werden gegen Ende, weil wir das am besten können.
Ja, ich weiß nicht, ob ich das als gut können bezeichnen würde. Wir machen es halt oft. Aber ob wir darin jetzt gut sind, zumindest so inhaltlich, faktisch. Ich glaube, wir werden besser tatsächlich. Du bist da auf jeden Fall deutlich besser informiert als ich.
Ja, was heißt informiert? Ich habe halt klare Meinung. Das ist, also ja. Ich bin auf jeden Fall froh, dass Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg schon mal einen Schritt in die richtige Richtung gegangen sind. Naja, also was heißt, es gibt viele positive Aspekte daran, unter anderem, dass die scheiß verfickte AfD nicht so viel Prozent bekommen hat und auf der anderen Seite, dass die CDU quasi 4 respektive 5% verloren hat. Also ohne Scheiß, mein Best Bet ist dieses Jahr, dass sich der Laschet auch noch als Kanzler aufstellen lässt, weil dann verlieren die nochmal richtig, dann bluten die nochmal richtig aus, Alter. Und ich, also Lieber Verfassungsschutz und sonstiges, das Folgende ist nicht ernst gemeint. Aber wenn Scheuer und Spahn nochmal irgendwelche Ämter bekleiden, dann werde ich den verfickten Reichstag stürmen.
Ich habe vorhin einen Tweet gesehen, wo dazu aufgerufen wurde, das Impfzentrum zu stürmen. Das fand ich auch ganz gut.
Das war doch quasi in Dresden schon fast.
Ist das so?
Da mussten doch die Querdenker mit Wasserwerfern davon abgehalten werden.
Aber wollten die dahin, um den Saft zu klauen, oder wollten die da einfach nur Randale machen?
Ich glaube eher Letzteres, aber ja.
Ja.
Es sind halt auch so bedenkenswürdige Bilder. Auch eine Sache, die ich gelesen habe, die ich sehr witzig fand, war, hört auf, die CDU im Blumenkleid zu wählen. Bezogen auf die Grünen. Von einem Twitter-Account, dem ich erst kürzlich folge, aber bei dem ich es kein bisschen bereue, dass ich diesem Account folge. Leider fällt mir zu verrecken jetzt nicht mehr der Ad ein. Aber war auf jeden Fall sehr gut. Ich bin halt wirklich sehr gespannt, was das noch wird dieses Jahr. Weil es kann einfach dieses scheiß Wählervergessen nicht geben wie die letzten paar Mal. Es liegt zu sehr noch im selben Jahr alles. Es muss doch langsam mal was passieren, Daniel. Ich meine, es ist für mich schon schlimm, dass das wahrscheinlich eine strategische Wahl für mich wird, weil mein Herz sagt mir eigentlich, dass für mich die einzig richtige Wahl die Linkspartei ist. Das Problem ist allerdings, dass aus Gründen, die ich mir bis heute nicht erklären kann, ich glaube, es hängt sehr viel mit dem Namen zusammen, weil anders kann ich mir das aufgrund der Inhalte einfach nicht erklären, die einfach nur am Verrecken sind und die Bürgerschaft dann lieber hier den Lufthansa-Eumel von der FDP wählt. Also Lindner ist kein Lufthansa-Eumel, aber er liebt es, die großen Firmen zu unterstützen und auf die armen Schüler zu zeigen, so wie alle FDPler. Ich weiß auch nicht, es ist so ein kleiner Rant von mir jetzt gerade. Ich weiß noch nicht mal, wo ich damit hin will. Ich bin ganz ehrlich, Dan, ich bin gerade so ziellos wie die deutsche Corona-Politik.
Oh, Mic Drop. Ich habe da sogar was droppen gehört im Hintergrund. Ja. War es dein Mikrofon?
Nein, es war nicht mein Mikrofon. Es war tatsächlich die Hülle von dem Headset, über das ich mit dir rede jetzt gerade. Ja.
Nice.
Ja.
Was willst du machen, David? Aber ich habe auch gute Nachrichten für dich.
Okay.
Und zwar gibt es bei mir in der Gegend jetzt einen Automaten, wo man sich 24 Stunden am Tag frisches Eis, also nicht frisch, aber Eiscreme kaufen kann. Das ist ziemlich geil. Die haben dann, das ist von so einer Eisdiele, die ihr Eis selber herstellen, und die haben dann einfach portionsweise das in Becher verpackt, und dann kannst du zu diesem Automaten gehen und dir eine Portion köstliches Eis kaufen für einen okayen Preis. Also die Portion ist relativ groß und es kostet irgendwie 2,50 oder so, also das wird man bei der Eisdiele auch bezahlen für die Menge an Eis. Und ja, es ist selbstgemachtes, geiles, frisches Eis. Da vielleicht kann einen das, falls der fucking Regen irgendwann nochmal aufhört, kann einen das ein bisschen aufheitern.
Wieso? Man kann doch auch Eis im Regen essen.
Das stimmt, aber ich finde es gerade wirklich, ich bin heute mit dem Fahrrad zur Arbeit und zurückgefahren, und ich finde es gerade so ungemütlich draußen, dass ich kein Bedürfnis habe, Eis zu essen.
Okay. Ja, okay, aber ich meine, du kannst ja, wenn du schnell genug mit dem Rad bist, dann kannst du es auch zu Hause essen. Beziehungsweise haben die denn da auch vegane Eiscreme, Daniel?
Ja, die haben so Sorbet, verschiedene Sorten. Und letztens bin ich wie der letzte Allmann mit dem Auto dahin gefahren, hab mir einen Eisbecher geholt und den dann im Auto gegessen, weil es draußen so kalt war. Das hättest du mir auch vor ein paar Jahren nicht sagen können, dass ich mal sowas tun würde.
Ja, aber Also, übrigens, tatsächlich, der Account, der das gepostet hat, war @krabrat auf Twitter, damit ich da auch das Credit gebe. Ja. Mit der CDU im Blumenkleid. Fand ich sehr gut. Ja, Daniel, aber von der Eiscreme. Wie siehst du denn die politische Lage im Land? Was bewegt dein Herz? Ich weiß, dein Herz schlägt wahrscheinlich sehr groß für die Grünen, die ja auch sehr gewonnen haben. Ich glaube wo war das? Ich glaube, es war in Baden-Württemberg, oder? Oder war es Rheinland-Pfalz?
Warte, was war's? Ich glaube Baden-Württemberg. Ich weiß aber gerade auch nicht genau. Ich habe heute noch mit Kollegen auf der Arbeit drüber gesprochen, dass irgendwie das letzte Jahr mich sehr viel meines Glaubens an das Gute im Menschen und an das Gute in der Politik irgendwie gekostet hat. Also ich finde es gerade schwer, da irgendwem wirklich großartig zu vertrauen, weil, ne, wir haben anfangs über solche Sachen gesprochen, wie absurd es ist, dass bestimmte Sachen aufgemacht werden, bestimmte Sachen zu sind und bestimmte Entscheidungen getroffen werden und dass da immer mehr klar wird, wie wichtig es ist, dass, um es mal paraphrasierend mit Marx zu sagen, wie wichtig es ist, dass die Reichen reicher und die Armen ärmer werden und dass dieses Prinzip halt weiter verfolgt wird und dass so eine krasse Ausnahmesituation wie jetzt gerade das nochmal viel, viel deutlicher macht, als es sowieso schon immer war. Also ich rede da irgendwie von Selbstständigen, von freischaffenden Künstlern und so weiter auf der einen Seite und von riesigen, milliardenschweren Firmen auf der anderen Seite, die dann, wo die einen irgendwie hängen gelassen werden und Rettungspakete finanzielle nicht da ankommen, wo sie sollen und auf der anderen Seite Milliarden investiert werden, um Firmen zu unterstützen, die aber immer noch Umsatzplus gemacht haben in diesem Zeitraum und solche Absurditäten. Also deshalb wirklich finde ich es gerade schwer, mich da irgendwie zu irgendetwas positiv zu äußern und habe auch ganz ehrlich gesagt, bis auf die wirklich großen, wichtigen Dinge aufgehört, mich damit auseinanderzusetzen und mich da wirklich so auf dem Laufenden zu halten, weil da immer wieder Sachen kommen, wo es mir wirklich schwerfällt, nicht meinen Glauben an das Gute zu verlieren.
Komm auf meine Seite, Daniel. Ich glaube nicht an das Gute. Ich glaube, dass es schlimm ist und dann sterben wir. dementsprechend, also, das ist vollkommen. Also, ohne Scheiß, das ist. Also. Ich werde sogar noch manchmal desillusioniert. Also das ist eigentlich die wahre Kunst an der Politik. Aber es ist schon, so wie du sagst, klar, seien wir mal ehrlich, wir reden schon quasi das letzte Jahr darüber, dass wir eigentlich nur den linken Schub haben, dass wir eigentlich wollen, dass es endlich gerechte Verteilung gibt. Und tatsächlich wäre ja auch diese Unterstützung der Firmen vollkommen legitim gewesen, hätte die Bundesregierung auch gesagt, ja, aber dann beteiligt uns am Gewinn, weil das dann nicht einfach nur ein, hier ist Geld, behaltet bitte Arbeitsplätze, oh, ihr habt keine ihr habt Leute gefeuert und habt das nicht genutzt, um Arbeitsplätze zu behalten. Naja, vielleicht nächstes Mal, zwinker, zwinker.
Naja, LG, tschüss, HDGDL. Ja, so ist das. Und da wird dann halt auch nicht mehr weiter nachgefragt. Ja, aber ne, da könnte man sich halt stundenlang drüber aufregen. Das, was mich halt wirklich dabei belastet, ist halt diese große Rat- und Hilflosigkeit. Weil was soll ich als kleiner Mensch da überhaupt gegen machen, außer mich aufregen oder mich nicht aufregen und zu versuchen, mit den Möglichkeiten, die mir bleiben, irgendwie ein vernünftiges Leben zu führen.
Naja, mehr demonstrieren gehen vielleicht.
Ja, vielleicht ist es das. Vielleicht muss man tatsächlich da ein bisschen aktiver werden und wenn mehr Leute so denken würden und weniger Leute da so verdrossen wären wie ich, vielleicht wird das ja tatsächlich was bewegen, ne?
Ja gut, ich meine, es ist natürlich auch schwierig, Demonstrationen innerhalb der Pandemie, finde ich, ehrlich, also das ist halt so das, wo ich sagen würde, ist schwierig, wenn man für eine wirklich große Sache einsteht, dann ist das okay und wenn man halt auf die Beschränkungen und vorherrschenden Regelungen, wenn man diese auch einhält, wie Masken und Abstandspflicht und sowas, dann ist das schon in Ordnung. Aber ich finde es halt in Pandemiezeiten, wo eh jetzt gerade alles hier am Kochen ist und explodiert, schwierig. Aber gleichermaßen will man wahrscheinlich dieser Wut auch mal Platz schaffen und das nach draußen bewegen und damit vielleicht irgendwas Konstruktives nach vorne bewegen. Ich weiß es nicht. Im Endeffekt ist das einzig Konstruktive, was man machen kann, nicht das zu wählen, was momentan an der Macht ist. So blöd es klingt.
Ja.
Wenn es darauf ankommt.
Und sich fucking impfen zu lassen, wenn du einen Termin hast.
Ja, gut. So verändert die Politik jetzt auch nicht, aber
Nee, aber die Chance zumindest, dass die Pandemie eingedämmt wird, ne?
Ja, wobei, ach, ich könnte jetzt wieder von es gibt ja schon Diskussionen darüber, ob es nicht schon Mutationen gibt, die nur durch Medikamente eingedämmt werden können und die gegen Antikörper komplett immun sind. Aber ich glaube, die sind noch in den Kinderschuhen und bleiben da auch hoffentlich und weiß ich nicht. Und die Afrika-Mutante ist natürlich auch so eine Geschichte, die, glaube ich, schon zu 15% im Saarland sich ausgebreitet hat. Also 15% aller Corona-Infektionen im Saarland, glaube ich, südafrikanischer Natur. Netter kleiner Funfact zum Ende dieses Podcasts. Vielleicht sind es mittlerweile auch mehr, weil die Zahlen sind schon veraltet gewesen, die ich da gelesen habe. Ich glaube, das habe ich schon vor ein oder zwei Wochen gelesen. Also kann sein, dass mittlerweile auch mehr geworden sind. Aber hey, dadurch, dass die britische Mutante jetzt Freilauf in Deutschland hat, können wir natürlich dann die so sehr einschränken, indem wir einfach alle mit britischen Viren infizieren. Stonks.
Genau, wir bleiben für euch dran, Leute, wie die Entwicklung dieser Apokalypse weitergeht. Wenn wir in zwei Wochen noch hier sind, dann gibt's vielleicht noch mal eine Folge. Aber wer weiß, was bis dahin alles passiert ist. Bis dahin, seid nett zueinander, lasst euch den Saft spritzen. Und
what the fuck? Aber macht
seid wie
sauber.
David. Seid wie David, lasst euch den Saft spritzen. Und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. Ich wollte jetzt irgendwas anderes auf Wiedersehen sagen, aber das gibt's ja nicht. Hier kommt nichts mehr. Tschüss.
Das ist richtig schlimm.